Es geht heute beim ersten Advent nicht nur darum, dass alle Menschen weltweit, also aus allen Völkern und Nationen, letztlich zu Gott kommen, zum Glauben eingeladen werden und ihnen ganz praktische Hilfe geschieht, sondern es geht am ersten Advent noch weit darüber hinaus, um uns mit dem Ziel vertraut zu machen, dass letztlich alle Geschöpfe zu allen Zeiten vor Christus ihre Knie beugen werden. Sehr bunt, farbenprächtig und anschaulich, fantasymäßig fast, wird es in unserem Predigtext heute dargestellt. Ich lese uns vor Offenbarung 5, die Verse 1 bis 14. Offenbarung 5, 1 bis 14. Da schreibt der Seher Johannes: Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wow! Aber wir müssen jetzt nicht vorgeben, was doch nicht so ist. Das sind ganz und gar fremde Bilder, geheimnisvolle Vorgänge, die uns ziemlich unwillkürlich vorkommen. Da gibt es einige seltsame Zahlen und Gestalten: 24 Älteste, viel tausend Engel. Nicht von ungefähr und keineswegs zufällig haben sich darum Autoren und Filmemachern dieses Stoffes sehr eifrig bedient. Herr der Ringe, Narnia, und haben die Kulisse von Offenbarung 5 farbenprächtig ausgemalt. Aber was soll das jetzt alles wirklich bedeuten? Wir sitzen hier ja nicht im Kino, sondern in der Kirche. Ich musste diese prophetische Version, wiewohl sie mir nicht fremd ist, durchaus dreimal lesen, um wenigstens einen Gedanken zu finden, der eine Predigt lohnt. Der ganze Text lädt dazu ein, einen Lobpreisgottesdienst am Stück zu feiern. Aber predigen? Worüber? Diese bildhafte, pompöse Szene spricht doch für sich. Für mich ist diese Vision vor allem eine Huldigung an Jesus Christus. Da möchte ich mal einsetzen. Denn das ist bei allem Rätselhaften an dieser Geschichte schon deutlich, wie ich finde. Es geht um Jesus, der Löwe von Juda, die Wurzel aus dem Stamm Davids, das Lamm, das geschlachtet wird. Und am Ende dieser Verse verdichtet sich alles zu einem großartigen Lobpreis der gesamten Schöpfung zu Jesus Christus. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre, Preis und Lob. Aber worüber ließe sich da jetzt noch im Detail sprechen? Wie gesagt, die Bilder sind entweder rätselhaft oder das, was erkennbar ist, erklärt sich von selbst. Oder? Nun, mir hat schon eins zu denken gegeben, wenn ich hier zum Beispiel lese und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier stimmen also alle Menschen, aller Nationen, zu allen Zeiten, zusammen mit allen Geschöpfen aller Welt, zu allen Zeiten ein in das große Rühmen Christi. In der Tat, da sind sogar Bäume dabei. Wie heißen diese wandelnden großen Dinger da? In diesen epischen Hollywood-Blockbustern? Ents? Ja, das haben die gar nicht so schlecht gemacht. Ja, da haben Autoren tatsächlich mal Bibel gelesen und das visualisiert. Also auch Narnia hat das nicht alles nur falsch gemacht. Also auch die, die nicht so kinoaffin sind, guckt euch das mal an. Dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Offenbarung 5 vielleicht mal aussehen wird, wenn unsere Fantasie überhaupt ausreicht, um das wieder zu spiegeln, was hier in der Bibel steht. Aber nicht nur Offenbarung 5 in der Apokalypse. Schon auch Paulus schreibt lange vor Johannes jenen anderen, viel berühmteren Lobgesang Christi, Philipper 2, Abvers 5. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und jetzt entschuldigt bitte, kommt der eigentliche Gedanke, der mir in dieser Predigtvorbereitung und beim wiederholten Lesen des Textes gekommen ist. Wie klein, ja winzig und armselig ist dagegen unser Lob und Dank gegenüber Gott. Das soll jetzt keine Scheltwerde reden. Ihr wisst, ich habe immer einen Spiegel vor Augen, wenn ich hier auf der Kanzel stehe. Aber wie bescheiden macht sich das aus, wie wir Gott begegnen in unserem Dank und Lob und Anbetungsteilen, im Gottesdienst oder auch zu Hause unter der Dusche. Doll ist das nicht. Selbst wenn wir über das Verbale hinaus, über das Singen hinaus, noch die Taten mit hinzutun würden, wo wir bei allem Bemühen versuchen, Gott die Ehre zu geben durch das, was wir tun, selbst wenn wir also alle unsere guten Taten noch den Worten hinzufügen würden, wie bleibt das gering gegenüber dem, was wir hier in Offenbarung 5 lesen, was da am Ende mal abgehen wird, wenn alles, was lebt, vor Gott die Knie beugen wird? Meint ihr nicht auch, dass wir uns mit diesem Gedanken mal beschäftigen müssten, in welchem Verhältnis unser Lob gegenüber dem steht, was der mal einst auf Gott wartet? Ich denke, keiner von uns wird nun sagen, aber wir loben Gott doch hier im Gottesdienst. Ja klar. Und wir preisen den dreieinigen Gott auch in unseren Liedern, im Gottesdienst, im Gebetskreis, im Hauskreis und auch zu Hause hier und da. Sicher machen wir das und doch spüren wir, das ist im Vergleich zu Offenbarung 5 Kikifax. Ja, so viel Stimmbänder habe ich gar nicht, um das umzusetzen, was ich beim Lesen dieses Textes gerne täte. Es reicht nicht im Entferntesten an das heran, was hier gemeint ist und was hier im Lobpreis Gottes am Ende der Zeit geschehen wird. Das Lamm ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Lobpreis. obwohl ich wirklich, und das kennt ihr von mir, bin ja schon ein paar Jährchen hier, alles andere als ein begnadeter Charismatiker oder geschweige denn Pfingstler bin. Aber das muss ich zugeben. Hier ist unser Rühmen arm. Dazu braucht man keine erhobenen Hände. Und auch nicht immer wiederkehrende Refrains mit fliegenden Fahnen. Das meine ich hier gar nicht. Aber was ist die Grundstimmung meines Herzens, wenn ich an Gott denke? Offenbarung 5. Warum ist das so? Haben wir nichts zum Loben? Fehlt es uns an Ursachen für Dank? Ich glaube nicht. Nochmal, keine Scheltrede, aber denkt doch auch mal drüber nach, wie ich selbst. Sind wir ein bisschen oder sogar ein bisschen viel abgestumpft? All das Schöne und Wertvolle unseres Lebens ist selbstverständlich geworden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es uns gut geht, dass Gott uns täglich unzählige Gaben schenkt. So viel, dass wir uns nämlich die Zeit nehmen können, uns darauf zu konzentrieren, was in unserem Leben schiefläuft. Dass wir uns fokussieren auf das, was uns eben runterzieht, was auch wirklich da ist. Das will ich hier nicht bagatellisieren. Aber ich glaube, ein Afrikaner, der 30 Kilometer am Tag laufen muss, um einen Brunnen zu finden, der hat keine Zeit für Depressionen. Nun gut, der hat auch genug Licht, auch im November, gebe ich zu. Aber ist das vielleicht auch mal ein Perspektivwechsel in dieser dunklen Jahreszeit, uns an das Licht des gekommenen und wiederkommenden Christus zu erinnern, das weit mehr ist als eine funzelige Kerzenerleuchtung am ersten Advent? Was können wir tun? Ich habe einmal gelesen, das Geheimnis der Erlösung ist Erinnerung. Das Geheimnis der Erlösung ist Erinnerung. Warum? Weil wir das doch wahrscheinlich alle als einen Mangel empfinden. Weil wir doch schon lange ahnen, ja, vielleicht sogar wissen, dass es nicht so sein sollte, nicht sein darf, weil es einfach unangemessen ist. Es passt ewig nicht zu der überreichen Güte Gottes, die er uns schenkt, wie wir darauf reagieren. Und auch nicht zur Liebe Jesu Christi zu uns, dass wir allenfalls im Gebetskreis alle zwei Wochen mal eine Extrakategorie Lob und Dank ausrufen. Und ich schimpfe hier überhaupt nicht, weil mir passiert das auch. Spätestens der vierte Beter bei Lob und Dank, ne, Elsbeth, fängt schon wieder an, in die Fürbitte überzuschwenken. Wir schaffen es nicht, uns zu konzentrieren auf das Dank, auf den Dank gegenüber Gott, weil wir ganz schnell wieder bei uns sind und dem, was wir noch gerne hätten, ja. Erinnern wir uns, versuchen wir es mal. Ich könnte mir vorstellen, dass die Älteren unter uns vielleicht an die Jahre ihres Lebens denken, wo sie nicht in ihren kühnsten Träumen gedacht hätten, wie gut es ihnen in den späten Jahren des Lebens gehen wird. Wie gut sie wohnen werden, wie gut sie medizinisch und an Lebensmitteln versorgt sein würden. Wer hat das denn 1944, 1945 von euch geglaubt, was heute ist? Oder die in den mittleren Jahren, da zähle ich mich mal dafür. Wie oft erinnere ich mich daran, dass ich in meinem ganzen Leben, das auch schon jetzt immerhin 52 Jahre zählt, noch keinen einzigen Tag Krieg erlebt habe in meinem Land. Und wenn, dann über Fernsehen. Selbstverständlich, 52 Jahre lang Frieden, Demokratie und Freiheit. Klar hat das alles auch seine Schattenseiten, weiß ich. Aber ihr Lieben, jammern auf höchstem Niveau. Und die Jungen, zum Beispiel da hinten in der Technik? Wenn man mal so die inneren Widerstände überwindet, könnte man tatsächlich dankbar dafür werden, dass man in unserem Land umsonst zur Schule gehen kann. Dass man ein Recht auf Ausbildung hat. Dass man Jobs finden kann, wenn man nur nicht zu faul ist, zur Fachkraft zu werden. Die werden nämlich gebraucht in unserem Land. Was für Zukunftschancen da sind, obwohl auch viele Zukunftsängste existieren. Ja, das will ich nicht verdrängen. Ob ihr als junge Generation diese Chance immer nutzt, ist eine andere Frage. Und es gibt so manches, an das wir uns noch erinnern müssten, nämlich was uns alle gleichermaßen, generationsübergreifend, besonders als Christen betrifft. Was wäre unser Leben denn ohne dieses Wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen? fragt mal agnostische und atheistische Wissenschaftler danach, nach Antworten auf diese Frage. Was dann als Antwort kommt, ist in meinen unmaßgeblichen Ohren eine Irrfahrt. Da kommt dann raus eine Kette von Zufällen, in der wir stehen und in der wir uns ausrechnen können, wie unsere Chancen stehen, noch ein einigermaßen erfülltes Leben zu haben oder eben nur noch Leid und Last und am Ende Einsamkeit. Ihr Lieben, das ist doch für unseren Horizont völlig anders, wenn wir denn unseren Glauben und das, was in der Bibel steht, ernst nehmen. Wir sind geborgen. Warum? Weil wir Jesus Christus kennen. Wir kennen das Lamm, das am Ende als einziges in der Lage ist, dieses Buch mit den 7 Siegeln aufzumachen, um die Weltgeschichte zu erklären und Erlösung zu bringen. Oder denken wir an die vielen Gelegenheiten, bei denen wir genau gewusst haben und in unserem ganz konkreten Leben, das ist doch jetzt nicht einfach nur Glück gehabt, wenn ich mit Angst in eine Operation hineingegangen bin und hinterher gesund wieder daraus hervorgegangen. Morgen werde ich Theses besuchen. Maria ist seit Montag wieder zu Hause. Nachdem die Operation fast tödlich verlaufen wäre wegen des großen Blutverlustes und die Reha mit Verspätung erst eingesetzt werden konnte, was die Therapie angeht, sagt sie, ich kann wieder schmerzfrei laufen. Die OP war erst vor 3 Wochen. Und sie sagt, ich bin dankbar, dass Jesus Christus die Ärzte gesegnet hat. So ist das und nicht anders. Wir haben wahrlich viel Grund einzustimmen in den Lobpreis Jesu, nicht erst am Ende der Zeiten. Noch einmal als Zitat. Jedes Geschöpf, ja ihr lieben Freikirchler, ob Baptisten oder Neuapostolen, ich weiß nicht, wie ihr so geprägt seid, ich bin noch aufgewachsen, Tiere sind Gegenstände. Leute, eure Hunde und Katzen und eure Schweine und Kühe, auch die, die wir in Massentierhaltung geschlachtet haben, werden am Ende dabei sein. Jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Möge das von heute an auch unser Loben und Preisen, unser Rühmen und Danken sein, heute schon und dermaleinst, wenn diese imposante Szene Realität wird.